14 Uhr.
HR2.
1, 2, 3. Domino!
Minibits. Nachrichten für Kinder.
Heute mit Uli Janowski und diesen Themen. Autofeuertag in Europa. Hausaufgaben sollte man besser alleine machen. Warum laufen die Athleten von Olympia eigentlich immer links rum? Und heute ist Herbstanfang. In ganz Europa ist autofreier Tag. In Deutschland haben rund 70 Städte ihre Einwohner dazu aufgerufen, mit dem Fahrrad, dem Bus oder der Straßenbahn zur Schule und zur Arbeit zu fahren. In ganz Europa sind es über 800 Städte, die bei der Aktion mitmachen. Mein Kollege Kurt Gerhardt berichtet aus der Stadt Brüssel, wo der autofreie Tag für ganz Europa geplant wurde.
Der Tag falle ja gerade richtig, meinte Umweltkommissarin Wallström. Nach all dem Ärger, den wir in den letzten Wochen mit Verkehrsproblemen gehabt hätten, das lade zum Nachdenken geradezu ein. Wir werden den Tag nutzen, um über Luftverschmutzung zu reden, über Lärm, Transportmöglichkeiten und Energiesparen, sagt sie. Wallström freut sich darüber, dass der autofreie Tag so populär geworden sei, dass 800 Städte, nicht nur in Europa, sondern bis nach Buenos Aires, die Idee unterstützten. Und vor allem verweist sie darauf, dass die meisten Menschen in den betroffenen Städten Spaß an der Idee hätten.
Zwei Jugendliche haben in Prenzlau bei Berlin eine Mutter und ihre zwei Kinder angegriffen und verprügelt. Die 11-jährige Tochter wurde von den beiden 17-Jährigen schwer verletzt. Die Jugendlichen schlugen auf die Familie ein, nur weil sie aus Afghanistan kommt und deshalb eine andere Hautfarbe hat. Die Polizei konnte die Täter kurz darauf festnehmen. Hausaufgaben sind lästig. Und noch lästiger ist es, wenn einem die Eltern dabei ständig über die Schulter gucken. Das sollten sie nach Meinung von einigen Forschern auch lieber lassen. Die Forscher haben nämlich herausgefunden, dass Kinder, die ihre Hausaufgaben alleine machen, mehr dabei lernen. Die Laufwettbewerbe sind ein Höhepunkt der Olympischen Spiele in Australien. Und dabei laufen die Sportler immer links rum. Und jetzt ist auch klar, warum. Bei den meisten Menschen sind nämlich die Muskeln im rechten Bein stärker. Und deshalb drücken sie sich mit diesem Bein mehr ab und machen einen größeren Schritt. Heute ist der 22. September und das heißt, heute ist Herbstanfang. Hier in Deutschland denken die Leute dabei an fallende Blätter und Kastanien sammeln, an Regen und daran, dass es jetzt schon früh dunkel wird. Heute gibt es viel Sonne und es wird mit 15 bis 19 Grad langsam wieder etwas wärmer. Und morgen wird es noch ein bisschen wärmer, nämlich bis zu 21 Grad. Das gute Wetter kommt genau richtig zum Wochenende und man sollte es ausnutzen, denn am Montag kommen schon wieder Wolken und bringen Regen mit. Das waren die Minibits, Nachrichten für Kinder.
Domino. Domino ist nur für Kinder.
Hallo zu Domino, sagt Dana Sindermann.
Benehmen ist zum Beispiel, wenn man jetzt aus Versehen an einen stößt, dass man sich entschuldigt oder wenn man einen kennt und einen trifft, dass man Hallo oder Guten Tag sagt.
Benehmen ist auch, dass man sich nicht die ganze Zeit prügeln soll und sowas.
Benehmen ist, wenn man leise ist in der Stunde und nicht die ganze Zeit Walkman hört.
Benehmen ist wichtig, weil in der Schule, wenn da jeder die ganze Zeit in der Stunde rumschreit, dann kann man ja nicht mehr lernen.
Ohne Benehmen, da geht sich hier jeder prügeln und gar nichts mehr in Ordnung.
Benehmen wäre ein Zusammenleben unmöglich. Das haben schon unsere Vorfahren festgestellt. Dazu Dr. Johannes Süßmann, Geschichtsforscher an der Universität Frankfurt.
Solange es Menschen gibt, gibt es auch Benehmen und gibt es Regeln für solches Benehmen. Jede Gesellschaft braucht Regeln darüber, wie Väter und Mütter untereinander, wie Kinder mit ihren Eltern umgehen, wie Kinder mit fremden Leuten umgehen, die sie nicht kennen, wie man zusammen isst, zusammen trinkt.
Solche höflichen Wendungen wie Bitte und Danke gab es vor mehreren tausend Jahren noch nicht. Die ersten Benimmregeln dienten zum Schutz des Lebens. So zum Beispiel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diese Regel wurde bei Straftaten angewandt. Einem Missetäter wurde danach genau das angetan, was er vorher seinem Opfer zugefügt hatte. Schlug ein Bürger einem anderen zum Beispiel die rechte Hand ab, verlor er zur Strafe seine rechte Hand. Stach ein Mensch seinem Mitbürger ein Auge aus, war auch er bald auf einem Auge blind. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mittelalter, die Jahre 800 bis 1300. Das gute Benehmen, so wie wir es heute kennen, verbreitete sich langsam. Aber nicht im ganzen Volk. Das Volk war nämlich unterteilt in drei verschiedene Gruppen, auch Stände genannt. Der erste Stand war der Adel. Er war am mächtigsten. Fürst und Fürstin, Graf und Gräfin, Prinz und Prinzessin durften sich zu dieser kleinen Gruppe zählen. Den zweiten Stand bildete das Bürgertum. Hierzu gehörten vor allem Kaufleute und Handwerker. Der dritte Stand waren die Bauern. Das war die größte der drei Gruppen. Die Bauern hatten so gut wie keine Rechte. Ihre Arbeit taten sie im Dienste des Adels, des mächtigen Adels, der sich für was Besseres hielt und das auch zeigen wollte. Ein Mittel dazu war das vornehme Verhalten.
Man entdeckte nämlich diese Regeln als Möglichkeit, sich voneinander zu unterscheiden. Und das führte zu einer Stilisierung des Essens, des Trinkens, der Art, wie man sich anzog, die also nun alles Möglichkeiten waren, um vornehm zu erscheinen, um Unterschiede zu markieren.
Sehr feine Sitten pflegte die höfische Gesellschaft zu Tisch.
Die Adligen aßen Braten, Fleisch, Vögel. Man aß vorwiegend mit den Fingern und einem Messer, aber man wusch sich zum Beispiel die Hände. Von Pagen wurden Schalen herumgetragen mit Wasser, in den Blütenblätter schwammen. Das Wasser war parfümiert, es roch nach Rosen zum Beispiel. Man badete die Hände, dann kam ein nächster Page und hielt ein Handtuch hin. Und damit machte man deutlich, vor dem Essen und nach dem Essen, dass man mit sauberen Fingern daran ging.
In den bäuerlichen Haushalten wusch man sich vor dem Essen nicht die Hände. Wenn der Bauer vom Feld nach Hause kam, ging es schnurstracks an den Tisch zum Abendessen. Da gab es allerdings kein Geflügel. Das war die Speise des Adels. An allen Sitten und Gebräuchen, bis hin zur Art der Mahlzeit, war zu erkennen, welchem Stand die Menschen angehörten.
Durch die Art, wie man sich kleidete, wie man sich verhielt, war man immer kenntlich als Bauer, Handwerker, Adliger oder eben Fürst. Und sollte das auch sein. Die Menschen wollten sich an ihrem Benehmen untereinander erkennen. Lange Zeit war es zum Beispiel dem Bürgertum verboten, von Seiten des Adels sich so zu benehmen oder so zu kleiden wie der Adel. Es gab strenge Kleidervorschriften. Der Adel wollte nicht, dass man sich so benimmt wie der Adel. Das war ein Vorrecht, ein Privileg, weil das nämlich den Adel gekennzeichnet hat. Der reiche Bürger, der seine Frau einen Pelzmantel gekauft hat, der musste damit rechnen, dass der ihm weggenommen wurde per Gericht, weil Pelz etwas war, was nur der Adel tragen durfte.
Mit der Zeit veränderte sich die Gesellschaft. Der zweite Stand, das Bürgertum, wurde immer größer. Das Bürgertum bestand ja vor allen Dingen aus Handwerkern und Kaufleuten. Diese Menschen verdienten also Geld. Weil sie Steuern zahlten, waren sie für den Staat sehr wichtig. Bisher hatten sie aber kaum Rechte. Erst nach großen Streitereien und schwierigen Verhandlungen bekam das Bürgertum politisches Mitspracherecht. Ein Recht, das bisher dem Adel vorbehalten war. Aber nun wurde die Grenze zwischen Adel und Bürgertum schwächer gezogen.
Ab dem 18. Jahrhundert hat das Bürgertum die Möglichkeit, dem Adel nachzueifern und tut das auch. Es gibt also eine Orientierung an den Vornehmen, an den Schönen, an den Reichen, die dann ausstrahlt auf die Leute.
Vornehmes Verhalten diente nicht mehr zur Abgrenzung, im Gegenteil.
Man sagte jetzt, das Benehmen ist die Verbindung zwischen den Menschen, ist die Brücke, über die Menschen miteinander reden können und über die man auch Unterschiede der Herkunft, des Geldes, des Vermögens, der Macht vergessen kann.
Nicht alle adeligen Verhaltensweisen wurden vom Bürgertum übernommen. Missfallen hat im zweiten Stand das Gekünstelte am Benehmen.
Man versuchte aus dieser Kritik heraus zu einem Benehmen zu kommen, das als natürlich angesehen wurde und dem Menschen gemäß. Man sollte also nicht höfisch gekünstelt sein, sondern man sollte sich natürlich benehmen. Das hieß, dass Einfachheit auf Schlichtheit, auf Direktheit gesetzt wurde und dass nun diese Mittel, die vorher immer im Vordergrund standen, nämlich mit Hilfe des Benehmens sich zu unterscheiden von anderen Menschen, dass das nun genau umgedreht wurde. Man sagte jetzt, das Benehmen ist die Verbindung zwischen den Menschen, ist die Brücke, über die Menschen miteinander reden können, über die man sich begegnet und über die man auch Unterschiede der Herkunft, des Geldes, des Vermögens, der Macht vergessen kann.
Adolf Freiherr Knigge, Jahrgang 1752. Über den Umgang mit Menschen. Ob Bauer, Fürst oder Kaufmann, handle gut und sei stets nützlich. Das wird dich und deinen Mitmenschen in Frohmut versetzen.
Benimmratgeber von heute tragen häufig den Namen von Adolf Freiherr Knigge. Kleiderknigge wird zum Beispiel ein Ratgeber genannt, in dem nachgeschaut werden kann, welche Kleidung zu welchen Anlässen passt.
Ja, es herrschen ganz andere Sitten bei den Tieren, das stellt sich bisweilen sehr deutlich heraus. Würden wir Menschen sie imitieren, sähe das reichlich komisch aus. Wenn zwei Menschen sich begegnen, geben sie sich die rechte Hand und in Ländern in Entlegenen ist Nasenreiben sehr bekannt. Schnatternd auf zwei roten Füßen, streckt nach vorn den Hals die Gans. Wenn die Hunde sich begrüßen, wedeln sie mit ihrem Schwanz. Ja, es herrschen ganz andere Sitten bei den Tieren, das stellt sich bisweilen sehr deutlich heraus. Würden wir Menschen sie imitieren, sähe das reichlich komisch aus. Wenn die Katzen einmal müssen, graben sie ein tiefes Loch, kein Papier wird abgerissen, aber sauber sind sie doch. Während Ziegen lauthals meckern, machen Bohnen sie mit Wonne. Wenn die Kühe sich bekleckern, trocknet alles schnell die Sonne. Ja, es herrschen ganz andere Sitten bei den Tieren.
Wie begrüße ich die Gäste meiner Eltern? Oder was kann ich tun, wenn andere Schülerinnen und Schüler ausgegrenzt werden? Sind nur zwei der über 160 Fragen, auf die ihr im Kinderknigge Antwort findet. Von der Schule übers Restaurant bis ins Ausland. Für alle Bereiche findet ihr Rat.
Hallo, ich bin der Paul Euler. Ich bin 13 Jahre. Ich lese jetzt mal kurz einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch vor, der darüber schreibt, was man sagt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Freund oder eine Freundin abholen will. Du willst die Freundin oder den Freund abholen, du klingelst, du sagst, guten Tag, ich bin Lars Meier und möchte Julia abholen. Ist sie fertig? So einfach ist das. Und ich sage, man muss einfach seinen Namen einsetzen.
Für seltenere Situationen findet ihr im Kinderknigge auch Rat. Zum Beispiel für einen Besuch im Krankenhaus. Bevor ihr einen Patienten besucht, solltet ihr euch erkundigen, ob euer Besuch erwünscht ist. Und wenn ja, zu welchen Zeiten. Ein mögliches Mitbringsel wäre dann ein kleiner Blumenstrauß oder eine heitere Lektüre. Ihr solltet euch auf jeden Fall nach dem Befinden des Patienten erkundigen. Spätestens nach einer halben Stunde solltet ihr wieder gehen, rät die Autorin. Diese und viele andere Tipps im Kinderknigge. Für unseren Testleser Paul wäre der Ratgeber eher ein Buch für Notfälle.
Ja, ich würde erstmal jemand anders fragen, aber wenn sonst keiner eine passende Idee hat, würde ich schon in diesem Buch nachgucken. Dafür ist das Buch ja auch eigentlich da.
Spaghetti, Jeans und gute Sprüche ist ein Ratgeber von Elisabeth Bonneau. Er ist im Ellermann Verlag erschienen und kostet 22 Mark.
Danke Mama, danke Mama, dass ich auf dieser Erde bin. Danke Papa. Danke Papa für meinen Anstand und Benehmen. Mein Dank, ein Wort. Ich sag
danke, 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 danke.
Danke der Stadt, in der ich groß geworden bin. Danke mein Land. Ich liebe euch Hamburg. Mein Dank, ein Wort.
Schlechtes Benehmen kann ganz schön nervig sein, besonders in der Schule, wo Konzentration gefragt ist. In den meist riesigen Klassen herrscht oft Unruhe. Dieses Problem hatte im letzten Schuljahr auch die 5F der Augustinerschule Friedberg. Inzwischen haben die Kids, die mittlerweile in die 6. Klasse gehen, die Situation in den Griff bekommen. Sie haben Klassenbenehmregeln aufgestellt.
Wir hatten eine Hausaufgabe von Frau Litzenberger aufbekommen und die war, jedes Kind musste sich 10 Regeln ausdenken, wie man in der Klasse Ruhe reinkriegt. Und das hat dann halt auch funktioniert und da wurde dann vorgelesen und ich bin in der Stunde rumgegangen, habe die ganzen Zettel eingesammelt.
Anne und ihre Klassenkameradin Christina nahmen die Hausaufgabe mit nach Hause. Dort wurde weitergearbeitet.
Wir haben dann erstmal aussortiert. Also wenn welche doppelt waren, haben wir dann eines davon rausgeschmissen und alles auf ein neues Blatt geschrieben.
16 verschiedene Regeln kamen zusammen. Die haben Anne und Christina auf ein Plakat übertragen.
Die erste Regel bei uns war, man sollte sich nur melden, wenn man die Antwort auch weiß und nicht erst später nachdenken. Zweitens, man sollte nicht aufstehen und durch die Klasse laufen. Drittens, erst einpacken, wenn der oder die Lehrerin es sagt und nicht schon beim Dong. Und viertens, wenn andere reden, sollte man zuhören und nicht reinreden.
Dann hat die Christina noch so eine ganz streng aussehende Lehrerin drauf gescannt sozusagen. Und das haben wir dann halt in die Schule mitgebracht.
Das Plakat wurde neben die Tafel gehängt. So hatte jeder freie Sicht auf die Klassenregeln der 5F.
Fünfte Regel, während des Unterrichts nicht sein Frühstück verzehren. Sechste Regel, die Mitschüler nicht beklauen. Siebte Regel, man sollte sich leise hinsetzen, dass der Unterricht sofort beginnen kann. Achte Regel, man sollte vor dem Unterricht seine Hefte auspacken, sonst kann man nicht sofort mit dem Unterricht beginnen.
Mein Weg zur Schule ist nicht schwer, I-A-I-A-O. Ich geh ihn täglich hin und her, I-A-I-A-O. Aus dem Haus, geradeaus, an der Fahrbahn bleib ich stehen. Ich seh nach links und rechts und links, wenn alles frei ist, kann ich gehen. Mein Weg zur Schule ist nicht schwer, I-A-I-A-O.
Mit Einführung der Regeln wurde es in der Klasse tatsächlich ruhiger. Ein Verstoß gegen sie bedeutete Arbeit.
Wir hatten uns überlegt, was wir machen sollen, wenn jemand gegen die Regeln verstößt. Und dann hatten wir uns also überlegt, das war nicht Frau Litzenberger, dass wenn man gegen die Regeln verstoßen hat, dass man die zweimal abschreiben muss.
Wir hatten dann die Idee, dass wir einen Ordner anlegen, wo dann die abgeschriebenen Regeln reinkommen, mit Name halt. Und wenn jemand dreimal abschreiben musste, dann musste er eine Unterschrift von den Eltern mitbringen.
Neunte Regel, keine Gegenstände durch die Klasse werfen, zum Beispiel Papierschnipsel oder Sachen anderer Mitschüler. Zehnte Regel, wenn man an die Tafel gerufen wird, soll man sich nicht so aufspielen. Elfte Regel, man sollte die Nachbarn auffordern, leise zu sein. Zwölfte Regel, man sollte sich nicht zu seinen Mitschülern umdrehen, weil sie das nervt und sie sich nicht konzentrieren können.
Mir wäre es schon peinlich gewesen, wenn ich in diesem Ordner gestanden hätte irgendwie. Ich meine, es war jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem war es halt schade.
Es ist schon peinlich. Ich muss jetzt zugeben, ich stehe auch zweimal drin. Ein bisschen peinlich ist es schon.
13. Regel, man sollte nicht kippeln oder sonstiges tun, sondern ruhig sitzen. 14. Regel, im Unterricht keinen Kaugummi kauen. 15. Regel, man sollte nicht in die Klasse rufen, dass die Mitschüler die Klappe halten sollen, sondern höchstens die Nachbarn anstoßen. Und 16. Regel, man sollte keine lauten Geräusche veranstalten, zum Beispiel lachen, in die Klasse rufen, etwas runterschmeißen, kruscheln, singen, mit Absicht husten oder im Mäppchen rumwühlen.
Wenn es euch im Unterricht auch zu unruhig ist, dann übernehmt doch die Idee der Klasse 5F.
Ich würde den Kindern schon empfehlen, so Klassenregeln aufzuschreiben, weil es war doch ziemlich wirksam.
Wenn man die Regeln wirklich einhält, dann bringt es wirklich was. Mehr Konzentration und halt mehr Ruhe und dass die Lehrer nicht so stark ihre Stimme beanspruchen.
Die machen das doch gerne, die Lehrer, heute in Deutsch zum Beispiel. Jonas, das Handy gehört nach Hause und nicht in den Deutschunterricht. Oder in Mathe. Das war das letzte Mal, dass du Lena eine Spinne auf den Kopf gesetzt hast. Los zum Direx. Die schreien die ganze Zeit nur rum.
Warum nickst du, wenn du Nein sagst mit dem Kopf? Warum haben bei euch alle einen Zopf? Warum küsst du mit der Nase? Warum läuft bei euch der Hase nicht zu Ostern um die Ostereier rum? Warum habt ihr
Morgen hört ihr von 14 bis 15 Uhr in Domino den zweiten Teil des Hörspiels Titanic.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Weiterhin mit Frank Capellan im Studio. Noch einmal einen schönen guten Morgen. 7.50 Uhr ist es geworden, 10 Minuten vor 8. 1,1 Millionen Minderjährige leben in Deutschland von der Sozialhilfe. Diese Zahl wurde erst gestern von der sogenannten Nationalen Armutskonferenz in Berlin bekannt gegeben. Und damit ist ihre Zahl unter der rot-grünen Bundesregierung deutlich angestiegen. In manchen Familien reicht das Geld nicht einmal mehr für das Allernötigste, für eine warme Mahlzeit am Tag zum Beispiel. Hungernde Kinder in Deutschland, hören Sie dazu eine Reportage von Ralf Krauter.
Eine Sonderschule in der Nähe von Hannover. Mittwochmorgen, 8:45. In der Schulküche hantieren die Schüler der Klasse 9a mit Töpfen, Tellern und Bratpfannen. 4 Jungen und 3 Mädchen, alle um die 16 Jahre alt. Zum Beispiel Mohammed, kurze dunkle Haare und Brille. Seine Eltern kommen aus dem Libanon. Heute macht Mohammed das erste Mal Rührei. Eine Aufgabe, die ihn ganz schön fordert. Konzentriert schaut er auf die gelbe Masse, die in der kleinen Pfanne vor sich hin brutzelt.
Ist das nur für die Klasse?
Für die Pause.
Für die Pause.
Ja. Das heißt, das kommt in die Suppe rein? Ja,
das ist gut. Das Ei kommt in die Suppe rein, ja. Und dann bekommen es die anderen.
Die Klasse kocht heute Nudelsuppe. Und zwar nicht nur für sich, sondern für die ganze Schule. Also für gut 70 Kinder. In der großen Pause soll die Suppe an die Mitschüler verkauft werden. Die Lehrerin Heidi Schulz hat das ungewöhnliche Projekt ins Leben gerufen.
Angefangen hat es eigentlich ganz klein. Es war so die Feststellung, dass sehr viele Kinder in die Schule kommen, ohne dass sie zu Hause gefrühstückt haben und ohne dass sie ein richtiges Frühstück mit hatten. Oftmals Geld in der Tasche, aber Geld kann man nicht essen.
Hungrige Kinder sind schlechte Schüler. Deshalb hat Heidi Schulz vor Jahren begonnen, jeden Tag vor der großen Pause Brötchen zu schmieren und zu verteilen. Weil die weggingen wie warme Semmeln, beteiligte sich auch die Hauswirtschaftslehrerin. Seitdem bekommen die Kinder in der Sonderschule bei Hannover zweimal pro Woche etwas Warmes zu essen.
Das hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten, dass die Kinder das attraktiv finden, sich eine Suppe zu kaufen. So, wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, hätte ich immer irgendwas Süßes attraktiver gefunden, weil das waren die Sachen, die wir nicht gekriegt haben oder wenig gekriegt. Das ist heute inzwischen offenbar anders. Die bekommen nichts Ordentliches zu essen.
So, und jetzt nimmst du deine eine Kelle voll hier rein, eine Kelle voll da rein.
In der Schulküche dampfen 4 große Töpfe auf dem Herd. 2 mit Hühnerbrühe, einer mit Suppengrün und einer mit Nudeln.
Am Mittwoch gibt es Warmes, am Freitag auch Warmes, am Donnerstag gibt es Pudding und am Montag und Dienstag gibt es Brötchen. Wie wäre es denn mal, wenn ihr so
weiter geht's ja? Anna, die den Speiseplan erklärt, hat zu Hause gefrühstückt. In ihrer Klasse ist sie damit eher die Ausnahme. Doch obwohl die meisten anderen Schüler mit leerem Magen zur ersten Stunde gekommen sind, so richtigen Hunger hat noch keiner. Wenigstens sagen sie das. Allerdings ist Hunger ein Thema, über das man nicht so ohne weiteres spricht. Schon gar nicht mit einem Fremden, selbst wenn er zugesagt hat, in seinem Bericht alle Namen zu ändern, weil die Beteiligten lieber anonym bleiben wollen. Heidi Schulz unterrichtet seit 21 Jahren an der Sonderschule. Sie weiß, wie es hinter den Kulissen aussieht.
Also ich denke mal, 30-40% sind richtig finanziell knapp dran. Und bei den anderen ist immer mal Geld da, also zumindest in der ersten Monatshälfte. Und dann sieht man, zweite Monatshälfte flaut es sehr ab, dann ist für die Kinder nichts mehr da. Das merken sie. Die haben kein Geld für das Essen, die haben auch gar nichts mit. Und die haben Hunger. Also die sagen das dann auch, ob ich nicht was zu essen habe oder so. Oder fragen andere Schüler. Also man merkt das schon sehr deutlich.
Natürlich suchen die Lehrer das Gespräch mit jenen Eltern, deren Kinder auffällig oft hungrig sind. Doch die Betroffenen weisen die Verantwortung meist von sich, sagen, es gebe zu Hause schon genug zu essen, ihr Kind wolle nur nicht. Heidi Schulz hat einen anderen Eindruck.
Es ist schon so, dass die Fürsorge der Kinder in den Familien offenbar immer weniger wird. Verantwortung wird abgeschoben auf Schule, auf Therapeuten. Die Eltern selbst übernehmen immer weniger die Verantwortung für ihre Kinder. Und Ernährung ist ein Teil davon. Also alles das, was Mühe und Arbeit und Anstrengung macht, das wird abgegeben.
9.20 Uhr, noch 10 Minuten bis zur großen Pause. In der Schulküche werden die Aufgaben verteilt.
Eichhörn und Jennifer, ihr macht Kasse. Klar?
Ab 9:30 geht es auf dem Gang vor der Küche rund. Schüler aller Klassen tummeln sich vor der Essensausgabe. Die dampfenden Suppentöpfe stehen auf einem Tisch. Ein Schüler mit der Schöpfkelle dahinter. Die Hauswirtschaftslehrerin gibt Acht, dass in dem Gedränge keiner etwas verschüttet.
Guck du bitte auf deinen Suppentopf und setz dich an den Tisch.
Diejenigen, die bereits eine der weißen Plastikschüsseln in der Hand haben, sind zufrieden.
Na gut, Mama, eine Suppe 50 Pfennig.
Kurz vor 10 lichten sich die Reihen. Die Schüler gehen zurück in ihre Klassenzimmer. Auf dem Servierwagen mit dem schmutzigen Geschirr stapeln sich etwa 40 Schüsseln. Einzelne sind noch halb voll, die meisten leer. Die Finanzierung der täglichen Schulspeisung ist knifflig. Natürlich reicht das kleine Budget der Hauswirtschaftslehrerin hinten und vorne nicht, wenn statt für eine Klasse immer für die ganze Schule gekocht wird. Auch die 50 Pfennig, die die Schüler bezahlen, genügen nicht, um die Kosten zu decken. Zumal die Lehrer das Essen besonders Bedürftigen umsonst geben, was die anderen aber nicht merken dürfen. Nach der 6. Stunde fährt Heidi Schulz nach Hause. Allerdings nicht direkt. Wie jeden Mittwoch macht sie einen Umweg über die Hannöversche Tafel. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der übrige Lebensmittel bei Händlern und Großküchen einsammelt und an Bedürftige verteilt. Kostenlos. Ein Sozialarbeiter hatte Heidi Schulz davon erzählt.
Und dann bin ich einfach mal vorbeigefahren und habe gefragt, ob wir daran auch partizipieren könnten, ob das möglich ist. Oh, war sofort möglich.
Ein ehemaliges Zementwerk im Industriegebiet von Hannover. Kein Ort, wo man zufällig vorbeikäme. In einer kleinen Lagerhalle das Büro der Tafel. Auf dem Estrichboden im Nebenraum stapeln sich Paletten mit Lebensmitteln. Heidi Schulz wird schon erwartet. Gemeinsam mit Bernd Kilian, einem Mitarbeiter der Tafel, sichtet sie die Vorräte. Schließlich trägt sie mehrere Packungen Cornflakes und 10 Kilo Zucker zum Auto. Außerdem Croutons für einen Salat.
Ist im Kühler ist da noch Joghurt oder sowas?
Ich habe heute gerade aus einer Molkerei das geholt. Und zwar ist das einmal Reis mit Apfel.
Das geht natürlich sehr gut.
Das bis zum 13., also das wäre bis nächste Woche Mittwoch.
Oh, das ist ganz wunderbar.
Und das ist Diät. Das ist nicht so der Rennen.
Heidi Schulz nimmt trotzdem 80 Joghurts mit. Die gibt es morgen in der Pause.
Kinderarmut in Deutschland, eine Reportage von Ralf Krauter. Es wird 7:58 Uhr, 2 Minuten vor 8.